Mehr Überwachung, mehr Geld für NGOs. Das ist der wahre Grund des Skandals um Colleen Fernandes. So jedenfalls vermuten es Beobachter nach einer turbulenten Bundestagssitzung. Denn von Friedrich Merz bis zu den Grünen herrscht Einigkeit. Die Augen des Staates sollen im Netz künftig noch stärker mitlesen. Unser Schwerpunkt heute bei den Nachrichten auf 1. Außerdem in der Sendung: der Skandal um eine vertuschte Vergewaltigung in Berlin weitet sich aus. Jetzt stellen sich Grüne und Linke offen hinter die Verantwortlichen. Und im Interview des Tages: Hans-Georg Maaßen, wie der Ex-Geheimdienstchef seine Zukunft sieht. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Begonnen hatte es mit einer Debatte um Colleen Fernandes oder besser ihren Ex-Mann. Doch mittlerweile ist daraus eine Kampagne zur verstärkten Überwachung des Internets geworden. Zu diesem Thema kommen wir gleich, aber zuvor wichtige Meldungen vom heutigen Donnerstag. Im Iran-Krieg setzen beide Seiten ihre militärischen Operationen fort. Gleichzeitig bleibt unklar, ob Teheran und Washington derzeit miteinander verhandeln. Die iranische Führung betont erneut, es gebe keine Gespräche und es seien auch keine geplant. Zudem erklärte Teheran, man entscheide selbst über ein mögliches Ende der Kämpfe. Das staatliche Fernsehen meldete außerdem, die Regierung habe Friedensbedingungen der USA zurückgewiesen. Ganz anders lautet die Darstellung aus Washington. US-Präsident Donald Trump spricht weiterhin von laufenden Verhandlungen auf Wunsch des Iran. Er bezeichnet diese als konstruktiv. Zugleich verschärft sich der Ton erneut. Trumps Sprecherin Caroline Levitt drohte mit einer Ausweitung der Gewalt.
Der Wunsch des Präsidenten ist immer der Frieden. Es gibt keinen Grund für weitere Tote und Zerstörungen. Aber wenn der Iran die Realität nicht erkennt, dass er militärisch besiegt ist und weitermacht, dann ist Präsident Trump bereit, härter zuzuschlagen, als er es jemals getan hat.
Für Aufmerksamkeit sorgte auch diese Meldung des iranischen Auslandssenders Press TV. Darin warnte das Militär vor den Folgen einer möglichen Bodenoffensive der USA. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Teheran eine solche Invasion für wahrscheinlich hält. Zuletzt hatte Trump rund 3000 Fallschirmjäger in die Region verlegt. Erst am 8. März wurde im bayerischen Wülfershausen ein CSU-Politiker als Bürgermeister bestätigt. Jetzt steht genau diese Wahl unter massivem Verdacht. Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt ermittelt. Der Vorwurf: Manipulation bei der Briefwahl. Der Bürgermeister soll Unterlagen zur Gemeinderatswahl, zur Bürgermeisterwahl und zur Kreistagswahl verfälscht haben. Anschließend habe er die Umschläge ausgetauscht mit Ersatzumschlägen aus dem Bestand der Gemeinde. Wie viele Stimmen betroffen sind, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Nach eigenen Angaben wollte er seine Frau bei der Gemeinderatswahl unterstützen. Doch auch sich selbst soll er zusätzliche Stimmen verschafft haben. Aufgrund dieser Vorwürfe erklärte er heute seinen Rücktritt. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 5 Jahre Haft. Seit einer Woche tobt die Debatte um sogenannte digitale Gewalt gegen Frauen. Wer genau hinsieht, merkt schnell, die konkreten Vorfälle rund um Colleen Fernandes sind längst in den Hintergrund gerückt. Stattdessen geht es jetzt um neue Regeln und mögliche Einschränkungen für alle Bürger. Welche Folgen drohen, hat auf 1 für Sie beobachtet. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte sich in der Fernandes-Debatte lange zurückgehalten. Am Donnerstag äußerte er sich dazu in der Regierungsbefragung im Bundestag. Dabei machte er klar, als Konsequenz aus dem Skandal hält er eine anlasslose Speicherung von IP-Adressen für zwingend.
Und wir werden, Zeit. Frau Kollegin, auch die Speicherung von IP-Adressen ermöglichen.
Ihre Zeit. Die Zeit ist.
Wie die Strafverfolgung auch bei Straftaten im Internet ermöglichen.
Doch dabei soll es offenbar nicht bleiben. Der Kanzler deutete an, eine solche Vorratsdatenspeicherung könnte erst der Anfang sein von weiteren Maßnahmen.
Reicht das aus? Ziemlich sicher nicht. Wir sehen uns mit vielfältigsten Formen der Bedrohung, der Kriminalität, der Angriffe auch auf die persönliche Integrität von Frauen, von Kindern, von vielen anderen Gruppen in unserer Bevölkerung konfrontiert. Dies ist eine allgemeine Frage: Wie gehen wir mit Gewalt um? Und meine Antwort ist: Ein Staat, der den inneren Frieden erhalten will, darf keine Form von Gewalt akzeptieren.
In der anschließenden Aktuellen Stunde zeigte sich vor allem eines. Die Regierungsfraktionen sind sich mit Linken und Grünen weitgehend einig, zumindest bei strengeren Maßnahmen im Netz. Unterschiede gab es nur noch in der Frage, wie weit diese gehen sollen. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge forderte einen umfassenden gesellschaftlichen Umbau. Ihr Ziel, die Sexualisierung von Frauen grundsätzlich beenden. Online-Kommentare über ihr Äußeres bezeichnete sie wörtlich als Drohung. Ihre Fraktionskollegin Katrin Gebel ging einen anderen Weg. Sie forderte deutlich mehr Steuergeld für NGOs. Konkret nannte sie die Organisation HateAid, eine der Initiatoren der aktuellen Kampagne rund um Colleen Fernandes.
HateAid ist eine der Organisationen, die von den Angriffen auf das Programm Demokratie Leben betroffen ist. Ob das Programm gerade noch weiter finanziert wird, das ist unsicher. Man kann sich ja jetzt unter den neuen Richtlinien bewerben. Aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass dieses Programm total verwässert und entpolitisiert wird. Aber ich habe Neuigkeiten für Sie. Die Demokratie zu retten, das ist politisch.
Ein IT-Fachmann schlägt Alarm. Die Klarnamenpflicht könnte erst der Anfang sein. Cedric Mössner warnt auf seinem YouTube-Kanal. Künftig könnte es unmöglich werden, ein Betriebssystem einzurichten ohne vollständige Identifikation. Das würde sogar Linux betreffen. Denn das anonyme Aufsetzen eines Systems könnte durch neue Gesetze illegal werden. Besonders brisant, ähnliche Entwicklungen sieht der Experte gleichzeitig in der EU, in den USA und im Bundestag. Während sich die Parteien weitgehend über die Klarnamenpflicht einig sind, bleibt eine Frage offen. Was denkt eigentlich die Bevölkerung? Auf 1-Reporter Roy Grassmann hat sich umgehört.
Ich habe so eine eigene Meinung zu dem ganzen Thema. Das wird irgendwann in den Raum gestellt und mehr passiert nicht. Und dann kommt die Politik an und sagt, wir müssen denn, die Namen müssen rausgehauen werden.
Klar wird es Ihnen vielleicht helfen bei den Zielen, die Sie da durchsetzen wollen, die ja auch umstritten sind. Ne? Und diese NGOs sind mir sowieso sehr suspekt. Also wenn ich daran denke, was da alles an Demos passiert ist, wo man ja hinterher auch gesagt hat, die sind unterstützt worden und es ist gezielt worden.
Na, ob das jetzt extra genutzt wird, ich muss sagen, ich habe mit Klarnamen eigentlich keine Probleme.
Zu diesem Thema ist natürlich klar zu sagen, dass das eindeutig ausgenutzt wird, wann man das nutzen kann, um die Bürger weiter zu regulieren, will es mal vorsichtig ausdrücken.
Auch auf 1-Chefredakteur Stefan Magnet warnt vor den Plänen. Seine Einschätzung, die Entwicklung diene nicht in erster Linie dem Schutz von Kindern. Sie schaffe vielmehr ein Klima der Angst. Doch worum geht es konkret?
Die Menschen, die nun massenweise aufwachen und erkennen, wie korrupt und krank die selbsternannten Eliten und Politdarsteller agieren, die sollen eingeschüchtert werden. Denn in einem öffentlichen Klima, das jeden Kritiker attackiert, ist es ein gewisses Risiko, sich offen gegen dieses System zu äußern. Und nicht jeder kann oder nicht jeder will dieses Risiko auf sich nehmen. Und Merz hat genau gesagt, worum es geht.
Aber ich möchte Klarnamen im Internet sehen. Ich möchte wissen, wer da sich zu Wort meldet.
Weil ein Schüler auf einer Antikriegsdemonstration ein kritisches Transparent gegen Friedrich Merz gehalten und gezeigt hat, ließ Merz ihn festnehmen. Wir wissen, was Politiker tun, wenn sie beleidigt werden. Hausdurchsuchungen, Anzeigen, Gesinnungsterror. Der ganze Machtapparat wird in Bewegung gesetzt. Und Merz, der von BlackRock direkt ins deutsche Kanzleramt entsandt wurde, wird seinen Auftrag gnadenlos ausführen. Und mit Klarnamenpflicht und Ausweispflicht im Internet wollen sie die Menschen einschüchtern, sie wollen sie kontrollieren.
Welche Gefahren genau drohen, sehen Sie in der aktuellen Sendung von Stefan Magnet, Klarnamen und Social-Media-Verbot. Jetzt kommt das System Epstein für alle. Exklusiv unter www.auf1.tv. Doch dienen die aktuellen Gesetzesänderungen wirklich nur dem Schutz von Frauen und Kindern oder sind sie der Auftakt zu einem digitalen Gefängnis? Auf 1 hinterfragt auch dieses Thema schonungslos. Für unsere kritische Berichterstattung ist Ihre Spende überlebenswichtig. Alle Details dazu finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Ausgangspunkt der Debatte um Colleen Fernandes waren Meldungen über eine, wie es hieß, digitale Vergewaltigung. Doch meint es die Politik damit wirklich ernst? Ein Fall aus Berlin lässt Zweifel aufkommen. Dort geht es um eine reale Vergewaltigung. In einem Jugendzentrum im Bezirk Neukölln wurde eine 16-Jährige missbraucht durch arabische Migranten. Mitarbeiter des Jugendclubs und des Bezirks schützten die Täter und verweigerten eine Strafanzeige. Auch die Politik deckt dieses Verhalten. Am Mittwoch lehnte es die Bezirksverordnetenversammlung Neukölln ab, einen Antrag auf Abberufung der zuständigen Stadträtin Sarah Nagel von der Linkspartei überhaupt zu behandeln. Inzwischen werden weitere Details bekannt. Sie zeigen, wie systematisch der Fall vertuscht wurde. Demnach fiel die Entscheidung zur Verschleierung auf eine Sitzung mehrerer Jugendeinrichtungen und der Sozialkoordination des Bezirks. Der Zeitung BZ liegt nach eigener Darstellung die eidesstattliche Erklärung einer Teilnehmerin vor. Darin heißt es, die Sozialkoordinatorin sah von dieser, gemeint ist die Anzeige, ab, da sie eine Marginalisierung der Tätergruppe befürchtete. Vor dem Rathaus Neukölln kommentiert auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens.
Eine Sozialkoordinatorin vertuscht eine Vergewaltigung. Damit animiert sie den Täter zu weiteren Verbrechen, so geschehen hier in Berlin-Neukölln. Aus juristischen Gründen muss man wohl das Wort mutmaßlich davor setzen, doch große Zweifel gibt es nicht. Aber es geht jetzt hier an dieser Stelle auch nicht um eine juristische Bewertung, sondern um eine politische. Denn das, was sich hier im bunten, vielfältigen Neukölln abgespielt hat, ist vor allem politisch. Das zeigt bereits der verwendete Jargon. Die Tätergruppe solle nicht marginalisiert werden, so wurde es wohl gesagt. Marginalisiert, wenn Sie dieses Wort nicht kennen, es bedeutet so etwas Ähnliches wie diskriminiert. Aber vor allem ist es eine Floskel der Herrschaftssprache. Teil eines pseudo-akademischen Diskurses von NGOs, linken Parteien und ihrem Fußvolk von Sozialarbeitern und im öffentlichen Dienst. Ihr Mantra ist die Vielfalt. Ihre Mission, die Durchsetzung dieser Ideologie um jeden Preis. Kritiker? Nazis. Und die Opfer? In diesem Fall die 16-Jährige. Kollateralschäden, mein Gott. Soll sich das dumme Cis-Mädchen doch mal nicht so haben. Gut, so würden sie es nicht ausdrücken, aber meinen. Die Vollstrecker dieser Ideologie schauen nicht nur in Schulen und Jugendclubs weg. Sie machen die Gesetze. Sie beherrschen die Medien, die Universitäten, die Verwaltung. Deshalb ist dieser Fall politisch. Und deshalb braucht er nicht nur einen Richter, sondern vor allem einen Besen, der diese Leute aus ihren Amtsstuben fegt.
Doch wie reagieren nun die politischen Parteien in Berlin-Neukölln auf den Skandal? Mehr dazu sehen Sie morgen in den Nachrichten auf 1. Über den aktuellen Umgang mit Regierungskritikern sprach der Präsident des Schweizerischen Vereins WIR, Christian Oesch, kürzlich im Deutschen Bundestag. Ihn besorgt die Tatsache, dass die immer autoritärer werdenden Maßnahmen in so vielen Ländern weltweit parallel erfolgen. Und er fragt, wer koordiniert diese Entwicklung im Hintergrund? Zum derzeitigen Vorgehen gegen Regierungskritiker sagte Christian Oesch gegenüber auf 1.
Kritik an Regierungspolitik wird immer seltener politisch beantwortet, also durch Argumente oder Debatten, sondern eben zunehmend juristisch behandelt. Das verändert natürlich das gesamte Klima, dann verschiebt sich die entscheidende Frage. Die Menschen fragen sich nicht mehr, stimmt dieses Argument, sondern darf ich dieses Argument überhaupt noch aussprechen?
Was Christian Oesch dem aktuellen Kriegstreiben mit seiner Initiative Die Rote Linie konkret entgegensetzt, das sehen Sie im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. Neue Daten aus Japan werfen einen genaueren Blick auf Nebenwirkungen nach der Covid-Spritze. Untersucht wurden 179 Fälle, die eindeutig als sogenannte Post-Vac-Fälle eingestuft wurden. Am häufigsten leiden die Betroffenen unter dem sogenannten Fatigue-Syndrom, also sehr starker Erschöpfung. Ebenfalls verbreitet sind Fieber- und Gehprobleme. Zusammen betrifft das rund 29% der Fälle. Auffällig sind auch viele Fälle von Brain Fog, also das Gefühl einer Vernebelung im Kopf. Hinzu kommen Schwindel und Kopfschmerzen bei etwa 22% der Betroffenen. Danach folgen Schmerzen in Gliedmaßen und Rücken sowie Gelenkprobleme. Das betrifft rund 10%. 6 Patienten sind während der Studie verstorben. Rund 15% litten unter schweren Symptomen. Die Studie zeigt auch, wie hartnäckig die Beschwerden sein können. Bei 30% gingen sie gar nicht zurück. In bestimmten Risikogruppen sogar bei 60%. Und die meisten Symptome traten innerhalb der ersten 3 Monate nach der Covid-Spritze auf. Bei 12% begannen sie jedoch erst nach einem Jahr oder noch später. Die Auswirkungen des Iran-Krieges sind auch in Europa spürbar. Und das nicht nur bei den Preisen, sondern auch in der Industrie. Der Volkswagen-Konzern prüft offenbar den Einstieg in ein Militärprojekt Israels. Nach Informationen der Financial Times laufen derzeit Gespräche mit dem israelischen Rüstungskonzern Rafael. Demnach könnten im VW-Werk in Osnabrück künftig Komponenten für das Luftabwehrsystem Iron Dome gefertigt werden. Konkret geht es offenbar um Abschussrampen für Raketen. Widerstand aus dem Gesamtbetriebsrat ist bislang nicht zu erwarten. Erst vor wenigen Wochen zeigte sich dessen Vorsitzende Daniela Cavallo offen für eine Rüstungsproduktion in Osnabrück. Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa sagte sie, die Welt hat sich stark verändert, deshalb ist es wichtig, dass Europa dort ein Gegengewicht aufbaut. Cavallo gehört der IG Metall an. Kritik kommt hingegen von der alternativen Gewerkschaft Zentrum. Deren Vorsitzender Oliver Hilburger äußerte sich dazu bereits im vergangenen Jahr zum Thema Rüstungsproduktion.
Es ist zynisch, auf Kriegswirtschaft zu setzen. Zynisch zum einen, weil das keine Wirtschaft ist, die der Menschheit was bringt. Und zynisch ist es, weil die Menschen, die dann dort arbeiten, wie es gesagt hat, auch ihre Söhne in den Krieg schicken müssen. Und deswegen bin ich zutiefst überzeugt davon, dass die Gewerkschaft vom Grundsatz her sich für den Frieden einsetzen muss.
Der österreichische Nationalrat hat am Mittwoch den Weg für umfassende Videoüberwachung im Straßenverkehr freigemacht. Eine entsprechende Änderung der Straßenverkehrsordnung wurde mit breiter Mehrheit angenommen. Danach dürfen Städte und Gemeinden zukünftig nach eigenem Ermessen sogenannte automationsgestützte Zufahrtskontrollen einführen. Das bedeutet, die Behörden dürfen mit Kameras Fahrzeuge identifizieren, die etwa regelwidrig in verkehrsberuhigte Zonen einfahren. Beobachter sehen darin eine hochgefährliche Entwicklung. Nicht nur könnten so regelrechte Bewegungsmuster von Fahrzeugen erstellt werden, die Kameras würden auch alles Weitere aufzeichnen, was im Umkreis geschieht. Diese Gefahr schien der Parlamentsclub der Grünen zumindest teilweise zu erkennen. In einem Änderungsantrag forderten sie, dass die Kameras zumindest während Demonstrationen abgeschaltet würden. Die Regierungsfraktionen ließen den Antrag scheitern. In ihrer aktuellen Form wurde die Gesetzesänderung von allen Parteien außer der FPÖ mitgetragen. Immer mehr Kinder und Jugendliche leben in Heimen oder Pflegefamilien. Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Demnach befanden sich im Jahr 2024 rund 221.500 Minderjährige in staatlicher Obhut. Das sind etwa 3% mehr als im Jahr zuvor. Und bereits der zweite Anstieg in Folge. Als ein Grund wird der steigende Unterstützungsbedarf bei Einwanderern genannt. 2/3 der Fälle sind sogenannte unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Nach ihrer Ankunft in Deutschland werden viele von ihnen zunächst in Heimen untergebracht. Beobachter sehen diese Entwicklung kritisch. Sie verweisen darauf, dass die Belastung für das Sozialsystem damit weiter steigt. Und damit zum Interview des Tages. Er war einer der einflussreichsten Spitzenbeamten der Bundesrepublik, Hans-Georg Maaßen. Dann wurde der Präsident des Verfassungsschutzes zum Verfemten. Zuletzt scheiterte sein Projekt einer eigenen Partei, der Werteunion. Im Interview mit Martin Müller-Mertens am Rande der CPAC in Budapest äußert er sich nun zu seinen Zukunftsplänen. Und er richtet einen klaren Appell an seine politischen Mitstreiter. Die Patrioten dürfen sich nicht spalten.
Hans-Georg Maaßen hier auf der CPAC in Budapest. Sie waren jetzt fast den ganzen Tag hier, beziehungsweise es ist noch nicht ganz vorbei, die Veranstaltung, aber aus Ihrer Sicht, welches Signal geht hiervon aus?
Es geht ein Signal aus, dass wir europäischen Konservativen und Rechten mit den Amerikanern im Grunde genommen Seite an Seite marschieren. Es war hier ein großes Familientreffen, ein Netzwerktreffen, parteiübergreifend. Man kennt hier keine Brandmauern, man redet miteinander und wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir brauchen eine Politikwende in Europa. Wir brauchen wieder Werte, Heimat oder Patriotismus, wird hier auch gesagt, Sicherheit und vor allem Freiheit, Meinungsfreiheit. Und dieses Signal ist, glaube ich, von hier auch aus, heute ausgegangen.
Sie sagen, wir brauchen diese Gemeinschaft mit den Amerikanern. Jetzt sagen natürlich manche, auch patriotische Europäer, wir müssen uns eher emanzipieren von der amerikanischen Vorherrschaft. Das würden Sie ablehnen.
Also ich sehe die Amerikaner schon als Partner und ich sehe die Amerikaner als Volk und nicht als Regierung. Man kann zu den jeweiligen Regierungen unterschiedliche Positionen vertreten. Ich bin der Meinung, wir Deutschen, wir Europäer müssen souverän sein, aber wir brauchen Freunde und wir brauchen Partner.
Und diese Freunde, sollten die sich sozusagen vor allem, sollten das vor allem die Amerikaner sein oder sollten wir uns in einer multipolaren Welt quasi freundschaftlich an verschiedene Zentren wenden?
Also ich bin ja der festen Überzeugung, dass gerade wir Deutsche eine Brückenaufgabe haben, auch nach Russland. Und deswegen sage ich auch immer, der Krieg in der Ukraine ist nicht unser Krieg. Und wir haben Jahrhunderte neben den Russen gelebt als Nachbarn oder mittelbare Nachbarn. Und wir müssen es in Zukunft auch. Und wir müssen auch mit den Russen wieder ein vernünftiges Verhältnis bekommen. Heißt also, die Amerikaner sind unsere Partner, aber wir müssen natürlich auch mit anderen Völkern und anderen Staaten kooperieren können.
Erwarten, befürchten Sie vielleicht, dass das Thema Iran, was hier interessanterweise heute gar nicht angesprochen wurde, dass das dafür sorgt, dass die patriotische Bewegung gespalten ist?
Also ich sehe, dass die patriotische Seite sich immer wieder selbst spaltet, und zwar ohne Grund. Ich bin der Meinung, der Krieg im Iran ist nicht unser Krieg. Wir können froh sein, wenn wir in einem Krieg nicht einbezogen sind. Und wir müssen nicht bei jedem Krieg, der irgendwo stattfindet, Partei ergreifen.
Sie hatten selbst eben die Brandmauer kurz angesprochen. Wie sehen Sie denn aktuell die Bundespolitik? Man hat ja den Eindruck, die Union begibt sich in eine babylonische Gefangenschaft der SPD, der Grünen. Glauben Sie, dass diese Situation überwunden werden kann? Jetzt nicht irgendwann, sondern in absehbarer Zeit.
Also die CDU ist in dieser babylonischen Gefangenschaft, aber sie macht es vorsätzlich und absichtsvoll. Und Herr Merz ist einer der Baumeister dieser Brandmauer. Und ich habe den Eindruck, jeden Tag werden die Grenzbefestigungsanlagen von Herrn Merz immer weiter ausgebaut. Ich sehe nicht, dass die CDU unter Herrn Merz, aber auch nicht unter den Funktionären der zweiten und dritten Reihe, eine Wende vollziehen wird und diese Brandmauer niederreißen wird. Von daher muss die Brandmauer von anderen und von außen eingerissen werden. Und ich glaube, der überwiegende Teil der Bevölkerung will diese Brandmauer auch nicht, sondern es ist wichtig, dass alle zusammenarbeiten, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und nicht die falschen Entscheidungen, wie die Regierung Merz das mit den Linken macht.
Man sieht ja und man spürt ja, dass viele Gesetze, viele Gangart auch gegen die Opposition verschärft werden. Sie auch als ehemaliger Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Mit welcher Sorge sehen Sie denn die Instrumentalisierung auch der Nachrichtendienste?
Ich sehe sie mit sehr großer Sorge. Die Meinungsfreiheit ist nicht irgendein Grundrecht, sondern eine tragende Säule der freiheitlichen Demokratie. Und ich sehe, dass die Meinungsfreiheit an allen Ecken und Enden angegriffen wird, ob durch die Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes zur Beobachtung von Regierungskritikern, Stichwort Delegitimierung, Verächtlichmachung, aber auch durch Gesetzentwürfe, die jetzt eingebracht werden zur Einschränkung der Meinungsfreiheit, die Instrumentalisierung von NGOs zur Bekämpfung von politischer Gegner, das ist aus meiner Sicht nicht mehr eine freiheitliche Demokratie, sondern ich sehe Deutschland hier wirklich auf einem sehr, sehr schlechten Weg.
Ich höre aus den Behörden, zum Beispiel aus dem Verfassungsschutz, jedenfalls nehme ich es so wahr, aber auch keinen wirklichen Widerspruch gegen diese Instrumentalisierung. Würden Sie sich das erhoffen, auch aus diesen Behörden?
Nein, von normalen, einfachen Beamten kann man es auch nicht erwarten. von der Behördenspitze schon. Aber die Behördenspitze ist ja nun handausgewählt. Es sind politische Beamte, die natürlich aufgrund der Rechtslage auch verpflichtet sind zu Loyalität und Gehorsam.
Abschließend wird man von Ihnen politisch wieder etwas hören. Sie hatten ja mit der Werteunion ein eigenes Parteiprojekt mittlerweile verlassen. Haben Sie jetzt weitere neue Pläne?
Ich muss zunächst einmal die Werteunion auch verdauen und verarbeiten. Es ist ein gescheitertes Projekt. Dieses Projekt ist auch daran gescheitert, dass ich feststellen musste, es gab nicht den medialen Rückenwind in Richtung unserer Zielgruppen, nämlich der klassischen CDU-Wähler, nicht die finanzielle Unterstützung. Und ich sehe derzeit auch nicht die Repräsentationslücke zwischen CDU und AfD, die eine derartige Partei rechtfertigt. Ich werde im politischen Bereich natürlich weiter verhaftet sein, werde mich einbringen. Ich sehe derzeit meine Rolle eher darin, als politischer Aktivist dazu beizutragen, dass Menschen mobilisiert und aufgerüttelt werden.
Das Interview mit Hans-Georg Maaßen hat auf 1 bei der diesjährigen konservativen Konferenz CPAC in Budapest geführt. Bereits kleine Beiträge helfen, damit unser Sender auch künftig international berichten kann, über das Formular direkt unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns, bei den Nachrichten auf 1.